lass uns mal einen kleinen Blick auf die Einleitung werfen, Seite 5. Ich sage das öfter, einfach weil ich möchte, dass jeder das dann auch ganz stark in sich hat oder das versteht, ganz klar versteht, worum geht es. Im ersten Jahr der Jüngerschaft geht es um den eigenen Glauben. Und wir haben jetzt die Lehren, die Grundlehren, 13 Lektionen lang uns beschäftigt. Die waren etwas theoretisch sozusagen, sehr interessant, aber mehr so in der theoretischen Richtung. Und jetzt kommen wir zur Praxis, in Richtung Praxis. Das wird viel interessanter, sagen wir so, mehr konkreter, sage ich aus Erfahrung von anderen Gruppen. Ich will das immer betonen, dass es nicht geht um Akquise von Kopfwissen. Es heißt nicht, ja, komm zur Jüngerschaft, lerne eine Stunde in der Woche und dann bist du ein Jünger oder bist du jetzt ein perfekter Christ. Nein, wir lernen, um zu tun. Jesus hat gesagt, lehrt ihnen zu tun alles, was ich befohlen habe. Darum ist wichtig, zu wissen, was Jesus befohlen hat, damit wir das auch tun können. Und auch darum ist das Logo unseres Verlages diese zwei Schuhabdrücke nach dem Motto wächst in der Gnade und der Erkenntnis. Ich habe ja für den Motto des Verlags einen anderen Text. Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Aber hier geht es ums Gleiche. Wächst in der Gnade und der Erkenntnis. Das heißt, in der Gnade im Sinne in der Beziehung zu Gott, in der Gegenwart Gott oder dass Gott gegenwärtig ist in unserem Herz. Und in der Erkenntnis, da geht es um Kenntnis, um Sachen, die wir wissen, um Sachen, die wir jetzt im Kopf haben sollen. Das heißt, diese zwei Aspekte, die müssen, sollen laufen, zusammenlaufen, parallel. Eines ergänzt das, der Umschlag. Habt ihr vielleicht beobachtet, im Umschlag habe ich 16 kleine Fotos genommen, anstatt ein großes, wie alle anderen Hefte. Hier habe ich 16 kleine Fotos, weil da das Thema ist Alltagsleben des Jüngers. Habe ich gedacht, welches Foto könnte am besten den Alltag repräsentieren oder darstellen? Habe ich keins gefunden. Ich habe gedacht, okay, dann nehme ich halt verschiedene Situationen. Da sind eine Familie, da ist eine Gemeinde, da ist eine Mutter mit ihren Kindern, dann ist ein LKW-Fahrer. Und so weiter. Jugendlichen, auch unten so eine Person, die quasi depressiv ist. Ne? Jesus ist auch bei uns, wenn wir traurig sind und so weiter. In der Arbeit, in der Schule und so weiter. Es geht um den Alltag. Schlagen wir auf der Seite 7 jetzt mal auf und schauen wir auf diese kleine Zeichnung, die ich da zusammengebastelt habe, weil ich mich auch Gedanken gemacht habe, wie kann ich jetzt diesen Alltag repräsentieren in einer kleinen Zeichnung. Und da habe ich so eine Sonne, ne, mit Sonnenbrille, ja, ein bisschen so witzig. Und daneben eine Wolke mit einem Blitz und Regentropfen. Das heißt, Jesus ist mit uns in der Sonne, in Regen. Das heißt, in allen Situationen, seien sie jetzt toll, interessant oder kompliziert und so, das ist der Alltag. Alltag ist das. Alltag ist oben, ist unten, ist kann alles Mögliche sein. Heute ist das Thema Liebe. Ganz wichtiges Thema. Heute ist das Thema Liebe ein ganz wichtiges Thema. Ich sage immer, dass dieses Thema wichtig ist, aber das ist wirklich, werden wir gleich sehen. Weil vielleicht, wenn wir so hören, ja, lass uns über die Liebe studieren, denken wir, ja, Liebe, das haben wir schon tausendmal gehört. Ich denke, wir werden heute tiefer gehen, was die Liebe wirklich bedeutet. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen, 1. Johannes 4,11. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. 1. Johannes 4,11. Ja, hier fängt das schon an. Gott uns so sehr liebt, müssen auch wir einander lieben. Gott ist immer unser Anhaltspunkt. Gott ist unser Anhaltspunkt. Das heißt, unser Modell, unser Vorbild. Wenn wir denken, ja, wir sollen lieben. Wie können wir lieben? Oder in welcher Art und Weise sollen wir lieben? Alles zeigt uns Gott selbst. 1. Johannes ist ein sehr interessanter Brief, weil er so viel über die... Wer dieses Brief schon mal gelesen hat, kann das nachvollziehen. Liebe. Liebe ist das Thema. Eine Ermutigung zur Liebe. Nächster Seite. Liebe sollte grundsätzlich unsere Handeln bestimmen. Ja, das wissen wir. Ein Christsein heißt, den Nächsten lieben oder Gott lieben, wissen wir. Aber was bedeutet das? Gott ist die Quelle und das Vorbild der Liebe. Und er hat seinen Sohn geschenkt und gesendet. Und das ist für uns so ein großes Vorbild, wenn wir denken, ja, was ist Liebe? Schau mal, Gott, was hat er getan? Seinen Sohn gegeben. Im Alten Testament gab es schon die Aufforderung, den Nächsten zu lieben. 3. Mose 19, 18. Das ist nichts Neues. Ja, als Jesus den Pharisäer gefragt hat, oder was als der Pharisäer Jesus gefragt hat, welches ist das größte Gebot? Liebe Gott über alles und den Nächsten dich selbst. Das stand schon im Alten Testament. Ist nichts Neues. Nur im Neuen Testament haben wir neue Maßstäbe für die Liebe. Ja, interessant, dass Jesus gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch. Sehr interessant, welches dieses Gebot ist, ne? Dass ihr einander liebt. Aber da ist nichts Neues an diesem Satz, dass ihr einander liebt. Wo liegt das Neue dann? Das Neue liegt im zweiten Teil diesen Vers. Wie ich euch geliebt habe. Weil das gab es im Alten Testament nicht. Im Alten Testament gab es Jesus nicht. Und darum konnte man nicht sagen, liebt einander, wie Jesus euch geliebt hat. Das gab es nur im Neuen Testament. Nur nachdem Jesus gekommen ist, können wir auch schauen, wie er geliebt hat. Und dann können wir es auch tun. Darum hat Jesus gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Heute haben wir auch Hilfe, um zu lieben. Der Heilige Geist hilft uns, unseren Nächsten zu lieben oder überhaupt die Menschen, Gott zu lieben. Werden wir später studieren, wenn wir den Heiligen Geist uns beschäftigen mit dem Thema. Aber jetzt diesen Vers, Galater 5, 22. Lass mal sehen. Schwester Nelly, würdest du ihn bitte lesen? Galater 5, 22.
Ja. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 22.
Ja, interessant, dass dieser Vers sagt nicht, die Früchte, ne? Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede etc., sondern die Frucht des Geistes. Darum verstehen viele, dass es gemeint ist mit der Liebe, dass die Liebe die Frucht des Geistes ist und die anderen Worte sind Beschreibungen für die Liebe. Ja, könnte man so interpretieren. Das heißt, der Heilige Geist, der wirkt in uns, so wie ja zum Beispiel das Wasser in einen Baum wirkt, so dass der Baum später die Früchte bringt. So ähnlich. Der Heilige Geist, der fließt in uns, durch uns oder aus Gott über uns und es bewirkt, dass wir eine Frucht bringen und diese Frucht ist die Liebe. Das heißt, der Heilige Geist hilft uns, er soll uns helfen, wir sollen uns öffnen für diese Frucht des Geistes. Wir wollen eine lebendige Gemeinde sein und viele Gemeinden, die lebendig sein wollen, die sagen, was brauchen wir? Wir brauchen Kraft des Heiligen Geistes, wir brauchen die Gabe des Heiligen Geistes. Aber da sage ich, ja, das ist wahr, aber wir müssen sehr aufpassen auf ein Detail, dass bevor man die Gaben des Geistes sucht, weil die dienen für die Erbauung der Gemeinde. Die Gaben des Geistes haben als Ziel Erbauung der Gemeinde. Das heißt, bevor man die Gemeinde erbauen möchte, was müssen wir tun? Wir müssen uns selber erbauen. Versteht ihr? Zuerst uns selber erbauen, bevor man anderen erbaut. Zuerst, das sollen wir selber stabil werden in unserem Glauben und dann können wir auch andere helfen. Das ist so ein Prinzip, dass man zuerst eine bestimmte Reife erreicht im Leben, bevor man arbeitet. Dass man zuerst mal lernt oder zur Schule geht oder dass man erwachsen wird, dass man 18 wird etc. Dass man dann arbeitet, ist normal. Und die Frucht des Geistes kommt vor die Gaben des Geistes, obwohl es nirgendwo in der Bibel so geschrieben steht. Aber ich sage so aus meiner Erfahrung, als Ratschlag, Leute, sucht zuerst die Frucht des Geistes, damit ihr selber gut mit Gott im Einklang seid, bevor ihr versucht, die Gemeinde zu helfen mit den geistlichen Gaben. Weil manchmal gibt es dann durcheinander in Gemeinden, weil Gaben falsch eingesetzt werden, ohne Liebe. Sehr interessant, dass der Apostel Paulus den größten Text der Bibel, der über die Liebe spricht, den kennt ihr sicher, oder? Wo ist der... Ja, super, Stefan hat schon gemerkt. 1. Korinther 13, ne? 1. Korinther 13. Und dieser Kapitel, der liegt genau zwischen zwei anderen Kapitel. Kapitel 12 und Kapitel 14. Und Kapitel 14 redet über Probleme in der Gemeinde. Und Kapitel 12 redet über die geistlichen Gaben. Sehr interessant. Und dazwischen stellt er über die Liebe. Die Liebe. Die Liebe, die muss über die geistlichen Gaben sein. Und über die Probleme. Natürlich, die Probleme werden gelöst, wenn Liebe da ist. Und die geistlichen Gaben werden richtig eingesetzt, wenn Liebe da ist. Darum ist auch dieses Thema wichtig. Ja, ja. Und ja. Darum ist wichtig, dass wir auch studieren, was ist Liebe? Weil natürlich da draußen bedeutet das Wort Lieben völlig was anderes als in der Bibel. Darum kommt es hier, Seite 8, Überschrift Liebe ist Aufopferung. Aufopferung. Um den biblischen Begriff Liebe zu verstehen, müssen wir uns von einer romantischen Definition deutlich verabschieden. Wenn wir jetzt das Wort Liebe hören, würden viele vielleicht denken, ja, Romantik. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, irgendwo, quasi als Folge von der wahren Liebe, vom Kern der Liebe, ist auch die Romantik. Okay, ist auch ein Teil. Das heißt, die Nettigkeit, ne, ist auch ein Teil. Aber was ist der Kern der Liebe? Jesus hat gesagt, liebt einander, wie ich geliebt habe. Aber wie hat dann Jesus geliebt? Das ganze Leben Jesu war Liebe. Und daraus können wir dann ziehen, die Lektionen, die Lehren, was ist Liebe? Was hat er für uns getan? Sein Kommen in diese Welt, sein Wirken und die Leiden, die er auf sich genommen hat. Jetzt eine kleine Liste von Leiden, die er auf sich genommen hat. Die Herrlichkeit verlassen und in diese Welt gekommen. Zwei Leiden. Die Herrlichkeit verlassen. Das heißt, er ist quasi, so wie wir jetzt ein ganz Kleid, ein sehr teures Kleid ablegen und uns mit Lumpen anziehen. Versteht ihr? So ähnlich. Jesus hat die Herrlichkeit ausgezogen und hat Fleisch angezogen. Das ist so ein Vergleich. Und das war sicher nicht leicht für Jesus. Das war demütigend für Jesus, das zu machen. Und in diese Welt gekommen. Im Himmel hatte Jesus Mangel an nichts. Alles war schön, herrlich, perfekt. Hier auf dieser Erde war vieles schlimm. Er musste Krankheiten erleiden. Wir wissen, dass jedes Kind krank wird. Und er war auch ein Kind. Und jede Person wird verfolgt von, oder gemobbt oder etc. Zu Hause vielleicht hat Maria ihn manchmal ein bisschen geschlagen oder so. Ich weiß nicht. Das heißt, aber nur ganz normal, wie alle Menschen, wir haben unsere Probleme, wir leiden. Alles Sachen, die im Himmel es nicht gab. Und Jesus hat alles auf sich genommen. Zweiter in der Liste, zweiter Punkt. Durch Wüsten gewandert, Verfolgungen, Versuchungen, Leid, Tränen, Verleugnung und Tod erlitten. Eine ganze Liste von Sachen, die Bibel, ich könnte hier für jeden dieser Worte hier einen Bibeltext nennen, aber wir wissen das. Durch Wüsten gewandert. Ja, Jesus hatte kein Auto, der hatte keinen, ne, Bus oder Flugzeug. Wenn er sagt, ja, er ging zu Samaria oder ging nach Jerusalem oder er ging nach Kapernaum. Ja, das musste er zu Fuß machen. Vielleicht auf einen Esel, aber die Bibel sagt nicht einen Esel. Er musste alles zu Fuß machen. Verfolgung hat er geliebt. Das wissen wir. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten waren hinter ihm. Nicht um ihm zu das Leben leichter zu machen, sondern ihm das Leben schwerer zu machen. Sehr oft wollten sie ihn umbringen. Versuchungen, ja. Wir wissen, der Teufel hat Jesus versucht in der Wüste. Leid, ja, als Leid und Tränen, als zum Beispiel jetzt sein großer Freund, der hieß Lazarus, gestorben ist, hat Jesus auch geweint. Das war für ihn ein Leid, obwohl Lazarus dann nachher auferstanden, aber Jesus hat geweint. Ihm war das schwer, dass sein Freund gestorben war. Verleumdung. Das können wir laut sagen, dass die Leute gesagt haben, der hat einen Dämon, der ist besessen von Teufel etc. Alles Lügen, das ist Verleumdung und Tod. Tod, ne? Ganz schlimm auf dem Kreuz, geschlagen, ausgepeitscht, Dornenkronen auf seinen Kopf etc. Alles das hat Jesus erlitten aus Liebe. Aus Liebe. Alles das hat er erlitten aus Liebe. Und ihr denkt, ja, aber hat das, was ich gerade erzählt habe, mit dieser Liebe zu tun, was man dann in der Welt sucht? Nein, damit hat es nichts zu tun. Wir müssen unsere Definition von Liebe revidieren. Wir müssen denken, was ist dann Liebe? Alles das, was Jesus gemacht hat, ist ein Vorbild, ein Beispiel für Liebe. Jesus hat Menschen zur Seite gestanden, Menschen unterstützt, Menschen geholfen, Menschen den Weg gezeigt, die Wahrheit gepredigt und gelehrt. Alles sind Zeichen der Liebe, Ausdrücke von Liebe. Menschen zur Seite gestanden, unterstützt, geholfen, die Wahrheit gepredigt. Wenn man, mir ist schon passiert, dass ich jemandem ein paar Sachen gesagt habe, ganz respektvoll und nett, aber das war die Wahrheit und diese Person hat es nicht gefallen. Und dann hat diese Person mir gesagt, ja, das, was du jetzt mir gesagt hast, das war ganz lieblos. Aber nein, das stimmte nicht, weil ich hatte die Wahrheit gesagt aus Liebe. Wenn man nur das sagt, was den Leuten gefällt, was die Leute hören wollen, dann ist das Liebe, weil das ändert nicht, das hilft den Menschen nicht. Wenn man nur ihren Kopf streichelt, das hilft den Menschen nicht. Und auch die Gebote Jesu diesbezüglich sind nicht romantisch. Er hat gesagt, helfe und segne deine Verfolger. Das ist gar nicht romantisch. Wer schon verfolgt wurde, der weiß, was es heißt. Einer, der uns verleugnet, einer, der uns mobbt, einer, der uns das Leben schwer macht, einer, der vielleicht sogar da beeinflusst hat, dass man den Job verloren hat, etc. Für diese Menschen noch beten, sie segnen und vielleicht sogar helfen, wenn die mal ein Problem haben, ne? Das ist schwer. Aber das kommt aus der Liebe. Das heißt Liebe, biblische Liebe, Liebe im Modell von Jesus. Und es geht noch weiter, liebe deine Feinde, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Das ist ganz schwer, ist kompliziert. Ist kompliziert, ne, weil unsere Feinde, ich sage es kompliziert, weil ne, als Jesus getötet wurde, das heißt, er wurde geschlagen, verspuckt und er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Ne, ist schwer in diesem Moment nicht zu ironisieren, das heißt zu denken, ja, die sind so dumm, die wissen gar nicht, was sie tun. Ne? Ist schwer wirklich zu lieben. Wirklich zu lieben in unserem Herz, zu sagen, Vater, vergib ihnen und offenbare denen die Wahrheit, bekehre sie zu deinem Weg, ist ganz schwer, ganz, ganz schwer. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, war schon im Alten Testament und Jesus hat dieses Gebot verbessert, ne? Weil Jesus hat viele Gebote verbessert, vertieft. Er hat gesagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Aber jeder, der hasst, der ist schon ein Mörder etc. Und auch mit der Liebe hat Jesus das vertieft. Er hat gesagt, ihr sollt deinen Nächsten lieben, das steht geschrieben. Aber ich sage euch, liebe euren Nächsten, wie ich euch geliebt habe. Das ist noch schwerer, weil die Liebe Jesus zu uns, die ist größer als unsere eigene Liebe zu uns selbst. Interessant, darüber nachzudenken. Auch beim Betrachten von 1. Korinther 13 verliert die biblische Liebe an Romantik. Ich schlage dir vor, lieber Leser, im folgenden Text das Wort Liebe als eine Übung mit deinen Narben auszutauschen. Das können wir machen, indem wir in Gedanken hier dieses Wort austauschen als eine kleine Übung, wo wir uns dann nachfragen, bis dann passt. Ob es denn so ist und vielleicht können wir dann auch entscheiden, ja, ich möchte, dass es dann so ist. Die Liebe ist langmütig und gütig. Na, hier könnte jeder seinen eigenen Namen da reinschreiben, zum Beispiel, ne? Rolf ist langmütig und gütig, muss ich schmunzeln, ne? Und die Liebe beneidet nicht, Rolf beneidet nicht, aber jeder stellt seinen eigenen Namen. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, alles, sie erduldet alles. Und wenn man seinen eigenen Namen da rein schon nachdenkt, ja, erdulde ich es, ertrage ich es, glaube ich alles, hoffe ich alles, freue ich mich an der Wahrheit, lasse ich mich nicht erbittern, rechne das Böse nicht zu, ne? Suche nicht das meine, dann wird es schwer, aber das ist Übung, das ist eine Lektion, das ist nachzudenken. Darum sollen wir das auch studieren. Darum studieren wir das heute, weil es dann nicht so selbstverständlich ist, wie es aussieht. Nächste Überschrift. Liebe ist kein Gefühl. Liebe beruht nicht auf Gefühlen, ansonsten könnte Jesus uns nicht befehlen. Aber Johannes 13, 34 sagt es. Franziska, würdest du das lesen, diesen Vers? Johannes 13, 34.
Soll ich das vorlesen?
Ja, bitte.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch lieb habe, auch ihr einander
Danke. Jesus hat es uns befohlen. Ne? Uns befohlen. Stellt euch das mal vor. Jemand kommt und sagt, du sollst jetzt lieben. manchmal mache ich so kleine Scherze mit den Isaias oder mit meiner Frau. Ne? Du sollst jetzt lieben. Das ist natürlich ein bisschen scherzhaft, weil es klingt komisch, wenn jemand kommt und sagt, du sollst lieben. Aber wenn Jesus uns das sagt, dann soll uns das tief nachdenken lassen, ob wir das tun können. Warum? Weil Liebe sollte man nicht mit zärtlichen und warmen Gefühlen verwechseln. Solche Gefühle sind nicht die Grundlage von Liebe, sondern ihre Folge. Was ist dann die Liebe? Liebe ist eine Entscheidung. Wenn wir uns entscheiden zu lieben, wenn wir uns entscheiden zu gehorchen, dieses Gebot der Liebe, dann ernten wir auch als Folge diese warmen Gefühle. Wenn wir anderen Menschen helfen, was Kompliziertes zu tun, ist es schwer in diesem Moment dann das tun. Sag mal, ein Gegenstand zu tragen, was jetzt 50 Kilogramm schwer ist, ne, dann die Treppen runter oder so. Dann ist es ganz schwer, dann tut die Muskeln weh etc. Und danach kommt auch dieses Gefühl, wow, ich habe eine Person geholfen. Die Gefühle sind die Folge von und unsere Handlungen. Gut, Liebe ist eine Entscheidung. Lieben kann man nicht ohne das Herz. Okay, kann man nicht ohne das Herz. Sonst wäre es nicht Liebe. Liebe ist nicht leicht. Gefühle ändern. Wenn wir jetzt sagen, ja, ich werde meinen Nächsten lieben, das heißt, ich werde meinen Nächsten gegenüber nett sein. Aber nur, wenn ich Lust habe, nett zu sein. Wenn ich schlecht gelaunt bin, dann bin ich nicht nett mit den anderen. Dann ist es kompliziert, weil Gefühle ändern sich. Man hat auch schlechte Tage. Ich sage es aus eigener Erfahrung, es gibt Tage, wo ich regelrecht bombardiert werde mit schlechter Laune, ne, vom Teufel. Ich spüre das regelrecht. Heutzutage kann ich das sogar verschleiern vor anderen Leuten. Aber in der Vergangenheit war es manchmal schwer, wenn ich unter Beschuss war, das anderen zu verschleiern. Heute schaffe ich das schon, Gott sei Dank. Und ich kann auch kämpfen im Geist. Und weil ich erkenne, woher das kommt, dann kämpfe ich im Geist. Und das geht auch weg. Das geht auch wieder weg. Aber wenn wir erlauben, dass die schlechte Laune unsere Handeln bestimmt, dann haben wir verloren. Weil wir haben unser Handeln unter unsere Gefühle gestellt. Nein. Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, anderen Menschen zu helfen und anderen Menschen nett zu sein, sich für die Mitmenschen zu opfern. Das Wort Opfer ist sehr stark, wenn wir so denken, was bedeutet für Jesus, sich geopfert zu haben, dass er bis zum Kreuz gegangen ist. Das hieß, sich zu opfern. Das ist Liebe. sich immer wieder zu besinnen und entscheiden, Gott und unsere Mitmenschen zu ehren und zu dienen. Habe ich mich entschieden, meinen Mitmenschen zu ehren? Habe ich mich entschieden, meinen Mitmenschen zu dienen? Ja? Das heißt, diese Entscheidung zu treffen und die auch durchzuführen, wenn auch unsere Gefühle das nicht uns dazu bewegen, das zu machen. Ja? Egal, welche Gefühle wir haben, das sollen wir tun. Und die Gefühle, die kommen auch im Nachhinein. Liebe ist das Gegenteil von Egoismus. Ja, genau. Weil Egoismus heißt, sich als in erster Stelle zu positionieren. Sich selbst. Zu sagen, ich bin der wichtigste Wesen. Was für mich wichtig ist, das ist am wichtigsten. Die anderen kommen in zweiter Stelle. Das ist Egoismus. Ich zuerst. Und Liebe, die dreht das um. Liebe heißt, zuerst die anderen. Dann ich selbst. Das hat Jesus gemacht. Wenn er an sich selbst gedacht hätte, wäre er gar nicht zur Welt gekommen. Ne? Hätte er nicht die ganzen Sachen erlitten, die ich jetzt erzählt habe, etc. Ne? Nein, er hätte das alles nicht gemacht, wenn er an sich selbst gedacht hätte. Und das ist für uns das Vorbild, das Beispiel. An den anderen zuerst denken, was die anderen brauchen. Liebe hat zwei Seiten, sage ich immer. Die Liebe hat zwei Seiten. Die sanfte Seite und die harte Seite. Was ist die sanfte Seite der Liebe? Zärtlich und nett zu sein. Sehr wichtig. Zärtlich und nett. Ne? Die meiste Zeit können wir das sein. Die meiste Zeit können wir respektvoll und hilfsbereit die anderen zu begegnen. Und sogar Römer 12, 10 lehrt das. Schwester Snejana, würdest du hier Römer 12, 10 bitte lesen?
Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen.
Danke. Ne? Das ist die sanfte Seite der Liebe. Sollen wir lernen, andere Menschen achten und nett zu sein? Ist wichtig, total wichtig. Haben nichts dagegen, zum Gegenteil. Ist gut. Aber es gibt auch die harte Seite der Liebe. Man kann nicht immer zärtlich sein. Zum Beispiel, wenn jetzt Ungerechtigkeiten passieren und wir den Eindruck haben, dass wir uns einmischen sollen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Das heißt, Leute, die Ungerechtigkeit tun, denen zu sagen, hört auf damit, seid gerecht. Oder den Weg zu zeigen, wenn jemand sich vom Weg verirrt hat und dieser Person zu sagen, geh zum richtigen Weg, ne? Kehr um. Oder die Wahrheit zu sagen, wenn die Wahrheit den Menschen nicht gefällt. Und das Evangelium zu predigen ist auch nicht angenehm für die Leute. Zu sagen, du bist ein Sünder, du musst dich bekehren, ansonsten gehst du zur Hölle. Das ist auch nicht angenehm, das ist auch nicht nett, aber müssen wir tun. Das ist die harte Seite der Liebe. Das sind Beispiele für die harte Seite der Liebe. Die passieren sehr oft, zum Beispiel in der Seelsorge. Wenn Leute kommen und sagen, ich habe das Problem so und so, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Und dann irgendwann muss auch der Seelsorger sagen, ja, du hast dieses Problem, weil du in Sünde lebst oder weil du einen Fehler gemacht hast oder weil du ungehorsam warst oder weil du nicht genügend betest oder weil du nicht genügend die Bibel liest, etc. Das heißt, den Leuten sagen Sachen, die ihnen nicht gefallen. Man kann nicht immer nett sein. Irgendwann muss man auch hart sein. Und das ist auch Liebe, wahre Liebe. Jesus hat den Pharisäern, die Leviten gelesen, ne? Der hat denen gesagt, ihr Heuchler, ne? Er hat denen ganz klar gesagt, ihr Heuchler, ihr macht vieles falsch und so. Aber hat er das gemacht aus Hass oder aus Liebe? Er hat es aus Liebe gemacht, weil er wollte, dass sie sich bekehren und zu Gott kommen, weil sie weit weg von Gott waren. Jesus hat das erkannt. Nur die haben das nicht erkannt und haben gedacht, Jesus schimpft uns. Er sagt, bekehrt euch, aber wir sind so religiös, wir sind schon so gute Menschen, warum sollen wir uns noch bekehren? Ne? Aber Jesus hat erkannt, die sind verloren, die gehen verloren, er musste die Wahrheit sagen. Das war nicht angenehm. Natürlich sollen wir auch die Wahrheit respektvoll sagen. Ich hatte vor ein paar Tagen in einer Jüngerschaft in Bielefeld diesen Satz gesagt und der ist immer ein wichtiger Ratschlag. Ich weiß nicht, ob in der Bibel steht, so wie ich mich erinnere, nicht. Aber das Prinzip gilt. Es heißt, öffentlich loben und privat ermahnen. Es ist wichtig. Das heißt, jeder möchte gelobt werden. Jeder freut sich, wenn jemand sagt, gut gemacht, tolle Arbeit. Und wenn das noch vor anderen Leuten geschieht, dann ist es noch toller, weil dann merken die Leute, wow, der Rolf hat was gemacht. Wenn ein anderer kommt und sagt, gut gemacht und so. Man freut sich, man fühlt sich geehrt. Aber wenn jemand kommt und uns rügt vor anderen Menschen, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm und die Botschaft kommt nicht an. Wenn ihr schon mal versucht habt, jemand zu rügen vor anderen Menschen, habt ihr das gemerkt, dass die Menschen nur die Demütigung wahrnehmen, was geschieht, aber nicht die Botschaft, die man hat. Und darum, wenn wir wirklich die Leute helfen wollen, dann müssen wir das tun. Wir müssen die Leute zur Seite holen und sie privat unter vier Augen ermahnen. Und Jesus hat selber gesagt, wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat, sprich mit ihm unter vier Augen. Jesus hat das gesagt. Er hat nicht diesen Satz benutzt, was ich benutzt habe, aber er hat das gesagt. Zuerst unter vier Augen sprechen. Das ist ein Prinzip. Das heißt, wenn ich auch so sehr meinen Bruder liebe, aber wenn ich ihn öffentlich rüge, dann ist das keine Geste der Liebe. Dann dient das für was anderes. Wer sowas macht, der zeigt dadurch, er stellt den anderen bloß und er profiliert sich selbst. Es gibt Leute, die das mögen, andere zu rügen öffentlich, weil dann steht er da als der Wichtige, der Bessere, weil er die anderen rügt, weil er mit dem Finger auf die anderen gehen kann. Er das nicht gemacht hat, was die anderen gemacht haben, und das ist so psychologisch ganz schlecht. Das darf man nicht machen, das muss man entfernen von unserem Benehmen, wenn man so eine Gewohnheit hat. Okay. Weltliche Liebe ist die Erfüllung der Wünsche und Lüste der Menschen. Göttliche Liebe aber geht darüber hinaus und erkennt ihre wahren Bedürfnisse. Wenn man so im Radio hört Lieder, die das Wort Liebe benutzen, dann kann man das verknüpfen. Man sagt, okay, die Menschen, die haben Lüste, die haben Wünsche, die haben Erwartungen. Und in der Welt ist es so, Liebe heißt, diese Erwartungen zu erfüllen. Erwartungen auf Romantik oder Erwartungen auf intime Beziehung etc. Aber Gott, er geht darüber hinaus. Er erkennt, was die Menschen wirklich brauchen, ist die Liebe, die aus dem tiefen Herzen kommt. Die Liebe, die schaut und sieht, was braucht dieser Mensch vor mir. Und überhaupt den als Mensch wahrzunehmen, weil sehr oft in der Welt ist Liebe nur eine Art, ein Wort, was dazu dient, andere Menschen auszunutzen, als Gegenstände zu benutzen, Gegenstände für die eigene Wünsche und Lüste zu erfüllen. Aber die wahre Liebe, die nimmt den Gegenüber als Mensch ernst, als Person ernst. Das ist ein Zeichen von wahrer Liebe, dass wir uns wirklich Sorgen machen für diese Person, die vor uns steht oder die, an denen wir uns erinnern, mit denen wir Freundschaft haben etc., dass wir wirklich an diese Person denken, und die wahren Bedürfnisse. Viele denken, Gott liebt dich, das heißt, Gott wird alles geben, was du willst. Nein, das ist falsch. Gott wird uns alles geben, was wir brauchen, aber nicht alles, was wir wollen. Da ist ein Unterschied, weil sehr oft wollen die Menschen Sachen, die gar nicht gut sind. Gott gibt uns, was wir brauchen. Ob man das Gebot der Liebe erfüllt oder nicht, hängt nicht von unseren Gefühlen ab, sondern von dem, was man tut. Stefan, schaffst du hier diesen Bibelvers zu lesen? Lukas 6, 31. Gut, Halleluja, dann tu es bitte.
Behandle die Menschen so, wie selbst du behandelt sein wollt. Genau, Lukas 31.
Halleluja. Die Menschen, die sagen so, ich behandle die anderen, wie sie mich behandeln. Die Welt, die sagt so, behandle die anderen, wie die anderen dich behandeln. Aber Jesus dreht das um. Der sagt, behandle die anderen, wie du möchtest, dass die anderen dich behandeln. Das ist das Gegenteil. Die Welt ist passiv. Die Welt sagt, wenn jemand nett zu mir ist, dann bin ich nett zurück. Wenn jemand mich beschimpft, dann beschimpfe ich zurück. Das heißt, wie die anderen mich behandeln, behandle ich sie. Aber was... Ja, Schwester, ja. Genau, das heißt, Liebe ist schwer, diese Sache zu machen, ist wirklich schwer. Das, wir müssen unseren natürlichen Egoismus überwinden, weil wir von Natur aus einfach Egoisten sind. Wir denken zuerst immer an uns selbst und es ist sehr schwer, das zu tun. Liebe ist nicht leicht. Das sollen wir heute lernen. Liebe ist eine Aufgabe, Liebe ist eine Einstellung, eine tiefe Einstellung. Hier das, die nächste Überschrift, das neue Gebot Jesu. Die Gesetze des Alten Testaments verlangten äußerliche Veränderungen, aber Jesus verlangt Veränderung der Gesinnung, die nur durch göttliche Kraft erfolgen kann. Dieser innerliche Wandel befähigt uns, das schriftliche Gesetz zu erfüllen und darüber hinaus dem Willen Gottes zu gehorchen. Halleluja. Halleluja. Ich lese mal hier Römer 13, 9. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus, er hat es zusammengefasst, oder er hat es betont, Seite 10. Genau, Seite 10 unten. Ja. Jesus verlangt eine Änderung von unserer Gesinnung. Ja, das ist immer so. Das ist die Grundlage von alles, was wir besprechen. Alles kommt von innen. Was Jesus verlangt, was Jesus tut, heißt immer eine Änderung, eine Kraft, die in unserem Herz, die in unserer Seele, die in unserem Geist wirkt und ändert. Das ist Jesus, das ist der Heilige Geist. Und da geht's los, da fängt's an. Und die Religiösen, die denken, das Äußerliche ändert. Nett zu den Leuten sein, den Mund, ne, mit den Muskeln zur Seite ziehen und ein Lächeln von sich geben. Aber dann, wenn sie zu Hause ankommen, dann lassen die ganzen Frust, dann lassen die ganzen schlechte Laune los oder so oder schimpfen oder und so. Aber nein, ein Christ, der ist auch liebvoll, der ist auch nett zu Hause, in der Familie, in Situationen, sagen wir so, wo andere ihn nicht sehen, ne? Wo nur Gott ihn sieht, aber nicht darum, weil Gott ihn sieht, ja, jetzt, weil Gott mich sieht, muss ich nett sein. Nein, diese Änderung, die kommt von innen. Wir müssen unser Herz öffnen für diese Gesinnungsänderung, ganz tief in unser Herz. Unser Leben auf den Kopf stellen, wo wir merken oder wo wir dieses Gebot hören, den anderen höher als sich selbst halten, ehren, die anderen zu ehren. Diese Kraft haben wir nicht. Jesus, Gott, ist unser Liebesbrunnen. Er schenkt uns die Kraft, das zu tun. Hier gibt es wieder einen Bibelvers und Bibelverse fehlen nicht. Hauptsächlich aus 1. Johannes. Ne? Da sind viele Bibelverse. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Sehr interessant, wie hier der Apostel Johannes die Liebe so wichtig macht. Er sagt, jeder, der liebt, ist aus Gott. Die Menschen ohne Jesus und die religiöse Menschen, die würden sagen, ah toll, okay, jetzt ein bisschen nett zu anderen Leuten sein, dann bin ich von Gott. Nee, die haben das ganz falsch verstanden. Die Liebe kommt aus Gott und Gott schüttet sie in unser Herz aus und tut das Wunder der Liebe. Liebe ist auch ein Wunder, wie der Glaube, wie die Hoffnung, alles sind Wunder Gottes. Wenn ein Nachfolger Jesu nicht lieben kann, offenbart dies, dass etwas nicht in Ordnung ist. Gott ist Liebe und seine Kinder sollen in Liebe leben. In diesem Sinn ist die Liebe ein Kriterium zu zeigen, wessen Kinder wir sind. Habe ich nicht erfunden. Diese Texte 1. Johannes 2, 9 bis 10, Kapitel 3, Verse 10, Verse 14 bis 18, steht es ganz deutlich. Wenn wir nicht lieben können, wenn wir ein Problem haben, wenn wir Schwierigkeiten haben in diesem Bereich, müssen wir viel beten, müssen wir Gott aufsuchen, müssen wir uns wirklich demütigen, uns zerbrechen, dass Gott dieses Wunder wirklich macht, dass Jesus in uns lebt. Dieser Vers, also lebe ich nicht mehr, sondern Jesus in mir. Das muss sein, unser Ego, unser Ich abstellen und dass Jesus Priorität hat in unser Herz. Jesus die Priorität, dann können wir lieben. Als letzter Überschrift, letzte Überschrift, Demut und Dienstbereitschaft, hat auch mit Liebe zu tun. Die Erkenntnis der eigenen Schwäche, Bescheidenheit. Wer ist als nächster dran? Würde ich sagen, Schwester Nelly, willst du hier Philipper 2, 3 bitte lesen?
Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Philipper 2, 3.
Ne? Wie ich gesagt habe, den anderen höher als sich selbst halten. Schwester Franziska, würdest du bitte Philipper 2, 5 und 7 bitte lesen?
Ja, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus es auch war. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde gesinnt.
Halleluja. Ne, hier sehen wir, wie Demütigung mit Liebe zu tun hat. Die Demütigung ist ein Zeichen der Liebe. Jesus hat sich gedemütigt. Warum? Weil er uns liebt. Er ist unser Lehrer. Jesus ist unser großer Lehrer und Vorbild. Ne, Jeanne, würdest du bitte hier Matthäus 11, 29 lesen?
Ja, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen, so werdet ihr ruhig und wie zu eurer Seele. Matthäus 11, 29.
Ne, hier sehen wir, wie Demut mit Liebe zu tun hat. Demütigt euch. Sehr interessant. Das heißt, dass wir selber das tun, diesen Schritt zu sagen, die anderen respektieren, andere Menschen ernst nehmen, andere Menschen schätzen und die Entscheidung treffen, das Leben anderen Menschen, die Hilfe anderen Menschen zu widmen, zu sagen, von heute an werde ich zu anderen zur Verfügung stehen, werde ich versuchen, alles Mögliche zu machen, um anderen zu helfen. Das ist ein Teil von der Liebe, weil Jesus das gemacht hat. Halleluja.